Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Hallo zusammen, neue Woche, neuer Podcast. Mein Name ist Philipp Meisel und wie ihr von letzter Woche schon wisst, Christian Pavlic immer noch in Urlaub. Deswegen steht der Gregor Preis aus der Sportredaktion, mein Kollege hier neben mir. Gregor, servus.
Hi Philipp, grüß dich.
Der Gregor kann uns einiges auch mitgeben heute für die Sendung, denn er war mit mir auch im Aue am Wochenende und darüber haben wir natürlich zu sprechen, das Spiel, klar. Blick mal ein ganz klein wenig zurück, dann haben wir natürlich, sag ich mal, den eigentlichen Aufreger danach, Tim Walters Pressekonferenz, Postgame und dann haben wir das Übliche dabei, was wir die letzten Wochen eigentlich auch schon gemacht haben. Ein bisschen Transfermarkt, bisschen Personalien, wir haben das Schicksal eines VfB-Fans, das gerade so das Netz bewegt. Wir haben aber auch einen großen Part Ausblick auf das Spiel am Montagabend. Flutlicht in Bad Cannstatt, der VfL Bochum schaut vorbei. Das sind so grob schnell im Schnelldurchlauf die Themen dieser Folge. Anfangen wollen wir aber mal, weil wir euch ja jetzt immer beten, eure Einschätzung zu geben zu dem Spiel mit euch. Wir haben 3 Einsendungen bekommen zum Spiel, die hören wir uns einfach mal jetzt mal an.
Außennetz.
Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist der Sascha, VfB-Mitglied und Dauerkartenbesitzer seit 11 Jahren auf den Sehbehindertenplätzen beim VfB. Ich glaube, dass man im Großen und Ganzen das gesehen hat, was schon in den letzten Spielen zu beobachten war, dass es spielerisch schon noch an einigen Stellen hakt. Der Motor stockt da noch ganz schön. Ich glaube, was aber auch ein Faktor ist, dass die richtige Stammformation noch nicht gefunden scheint. Immer wieder gibt es ja auch Wechsel, gerade in der Innenverteidigung, was für einen Spielaufbau schon noch relevant ist und nicht ganz optimal, wenn du fast jede Woche mit einem anderen Innenverteidigerpärchen auf dem Platz stehst. Jetzt beim nächsten Spiel gegen Bochum wird Borna Sosa ja gesperrt fehlen. Da gibt es auch wieder eine Veränderung in der Kette hinten. Dann haben wir im Offensivbereich jetzt auch Veränderungen in der Startformation gehabt. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz zuträglich, damit sich die Automatismen dann auch im Spiel finden. Insgesamt ist meine Hoffnung, dass sich das noch entwickelt, dass Fortschritte zu sehen sind, gerade dann auch nach der Länderspielpause. Auf der anderen Seite kann man der Mannschaft wieder von der Mentalität, wie ich finde, keinen Vorwurf machen. Es gab auch genügend Möglichkeiten, um das entscheidende Tor dann zum 1:0 zu schießen. Eine ganz gute Phase, wie ich fand, vor der Halbzeit mit 2-3 ganz guten Abschlüssen und dann nach der gelb-roten Karte für Borna Sosa auch noch eine gute Phase, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, dass eher Aue und gefühlt in Unterzahl spielt und nicht wir. Da hätten wir das Spiel hinten raus auch noch auf unsere Seite ziehen können. Insgesamt denke ich, mit 8 Punkten nach 4 Spielen dazustehen ist ordentlich. Bis mit vorne dabei, so kann man die nächsten Schritte jetzt auch gehen. Zur entscheidenden Situation, was den nicht gegebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit angeht. Ich weiß nicht, wie viel klarer eine Fehlentscheidung noch sein muss, damit sie dann korrigiert wird. Für mich ein klarer Elfmeter. Ich saß vor dem Fernseher und habe immer gedacht, ich sei der mit der starken Sehbehinderung. Das war schon schwer nachzuvollziehen. Bei der gelb-roten Karte für Borna Sosa bin ich nicht ganz der Meinung unseres Cheftrainers. Ich glaube, dass es für einen Elfmeter deutlich zu wenig ist. Ich glaube aber auch nicht, dass man da zwingend eine gelbe Karte für eine Schwalbe geben muss. Ich bleibe weiter durchaus zuversichtlich. Vielen Dank an euch für euren tollen Podcast und bis demnächst mal wieder.
Servus, Niklas mein Name und ich habe das Ganze aus dem Ausland verfolgt. Also das Erste, was auf jeden Fall heute ein Riesenproblem war, war, dass der Kempf gefehlt hat, weil also weder der Phillips, der in der ersten Halbzeit dann ja der Innenverteidiger war, der ins Mittelfeld sich vorgezogen hat im Spielaufbau, war da total überfordert. Ja, der Karasor konnte ihm da auch kaum helfen mit wirklich spielintelligenten Pässen, die das System erfordern. Und der Bartschuber hat es auch ganz, ganz selten nur gemacht, dass er dann die Position übernommen hat. Also dementsprechend war der Ausfall von Kempf sehr, sehr schwer zu kompensieren und ich glaube, das hat dem ganzen System wirklich wehgetan und kommen hoffen, dass der bald wieder zurück ist. Ansonsten in der ersten Halbzeit extrem schwierig durchzukommen, vor allem oder ein Riesenproblem, das war in der zweiten Zeit ein bisschen besser, es ist gar nicht ins 1-gegen-1 gegangen. Man hat immer nur versucht zu spielen, alles mit Pässen zu lösen. War ja mal der Kommentar, dass eventuell der Mangala daran fehlen wird. Das hat man heute auf jeden Fall auch gemerkt. Generell über das ganze Spiel viel zu unkonzentriert. Schlampige Abspiele in Situationen, wo eigentlich Potenzial da ist und vor allem auch dumme Abspielfehler, wo ich dann auch viele taktische Fouls mit gelben Karten raus rauskam, was letztendlich dann auch bestraft wurde durch die gelb-rote Karte, durch eine andere Unkonzentriertheit mit der Schwalbe. Dann vielleicht ein Punkt, den man besprechen kann. Ich finde, Karasor spielt zwar ganz ordentlich, wenn es um ja, die Pässe geht, die er dann ja, macht, wenn er mal einen Ball gewonnen hat, aber generell finde ich in der Rückwärtsbewegung extrem steif. Gegen Heidenheim meines Erachtens beim Tor war er schuldig und hatte wieder mehrere richtige schwache Zweikampfsituationen in der Defensive im Spiel jetzt gegen Aue. Was ganz gut war, war, dass man recht griffig war, auch vor allem in der zweiten Halbzeit, als man ein bisschen offener stand mit einem Mann weniger, der Didavi und auch der neue, der Silas, super griffig dann und gut nach hinten gearbeitet, das fand ich gut. Und der Clement hat extrem intelligente Wege in die Spitze gemacht, genauso wie der Silas. Was sonst noch gefehlt hat, ist aggressive Anrennen. Also man hat viel zu wenig letztendlich so druckvoll angerannt, ja, wie jetzt gegen Hannover oder gegen Heidenheim, wo man die richtig unter Druck gesetzt hat und schnell die Bälle gewonnen hat. Das war fast gar nicht heute zu sehen, so in der Art und Weise. Vielleicht noch eine Sache, die besprochen wird. Gonzalez mit unheimlich viel Selbstbewusstsein, fast schon Überheblichkeit ins Spiel gegangen am Anfang. Oder sich zu toll fühlt, nachdem er da ein Tor gemacht hat. Aber mir ging seine Körperhaltung mit der Zeit echt ein bisschen auf den Nerv. Ansonsten vielen Dank für alles. Super Arbeit macht ihr und meine Einschätzung hat euch weitergeholfen.
Ja, hallo. Meine Analyse zum Spiel gegen die BSG Wismut Aue. Schicht im Schacht durch Zweier. Was bleibt von dem Spiel? Es bleibt ein Punkt und die Gewissheit, dass der VfB auch mit 10 Mann so ziemlich jeden Gegner in Liga 2 bespielen kann. Denn auch der Kollege Klimowitz war in der ersten Halbzeit mehr in der Kabine als auf dem Feld. Ansonsten hoffen wir, dass die nächsten Mannschaftsbusse, die vorm Tor geparkt werden, mehr Lücken aufweisen. Insgesamt doch ein zufriedenstellender Auftritt des VfB. Bisschen mehr Glück und die 3 Punkte sind im Sack. Grüße nach Cannstatt aus der norddeutschen Tiefebene, Dirk Hofer. Ciao.
Ja, herzlichen Dank an euch drei, vor allem an Dirk, der die letzte aus der norddeutschen Tiefebene sich gemeldet hat und hat, glaube ich, ein Thema aufgeworfen, zu dem wir nachher nochmal kommen werden. Der Bus, der permanent vor dem Strafraum geparkt wird, den der VfB zu knacken hat, wird natürlich im Kontext rund um das Bochum-Spiel nachher nochmal Thema sein. Ich glaube, Gregor, wir brauchen gar nicht mehr allzu viele Worte zum Spiel verlieren. Was wirklich dann die Tage danach die Gazetten bewegt hat, war Tim Walters, ja, sag ich mal, emotionale Rede bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wie hast du es denn wahrgenommen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war längere Zeit raus wegen Elternzeit. Ich habe jetzt den Tim Walter erstmals kennengelernt und das war jetzt mein erster Eindruck, den ich von ihm hatte. Und der war dann schon so, okay, muss man erstmal sacken lassen, muss man erstmal schlucken. Habe ich da selber ein bisschen gewundert, wie er da aus der Haut gefahren ist. Ja, also er bewegt sich da schon auf einem schmalen Grat, auf dünnem Eis. Und ich glaube, da muss man nicht viel von Fußball verstehen, um zu wissen, dass das auf ihn irgendwann zurückfallen wird, spätestens dann, wenn es nicht mehr so gut läuft.
Richtig, das haben wir auch immer wieder betont, glaube ich, die letzten Wochen. Und der Ergebnisdruck zählt und der ist momentan noch nicht da, weil der VfB steht ergebnistechnisch sehr gut da. Aber ganz klar ist, dass diese Art halt nicht überall gut ankommt. Ich persönlich habe so das Gefühl, die Medienlandschaft oder auch die Fans, Anhänger wollen immer Typen. Ja, jetzt hat sich halt mal einer geäußert, vielleicht in einer Art, die nicht unbedingt ganz politisch korrekt war, aber dann setzt eben dieser klassische Beißreflex ein. Ich habe Sachen gelesen von wegen frauenfeindlich und so weiter und so fort. Also ich glaube, man sollte das Ganze im ersten Moment jetzt mal noch nicht so hochhängen, muss das weiterhin beobachten. Was ich wiederum auch finde, Walter tut sich damit halt dahingehend keinen Gefallen, weil wenn er ein großer Trainer werden will, dann musst du in solchen Situationen in der Lage sein, solche Dinge ein bisschen eleganter wegzumoderieren, als eben da komplett aus dem Sattel zu gehen. Wir hatten auch die Tage danach dann die Gelegenheit, mit dem, sag ich mal, Angesprochenen zu sprechen, nämlich mit Felix Zweier. Wie bewertest du seine Aussagen im Exklusivinterview mit uns?
Und das war jetzt auch wieder so ein Moment, wo man gedacht hat, hoppla, was ist denn da los? Ne? Also Felix Zweier hat, glaube ich, zur Verwunderung aller im Stadion an den Bildschirmen da diesen Elfmeter gegen den Nico Gonzalez nicht gegeben und sagt dann mit ein paar Tagen Abstand im Interview, nö, ich bleib dabei, war kein Elfer. Also diese Meinung hat er wirklich exklusiv und er hat dann wenigstens an der anderen Stelle zurückgerudert und hat gesagt, die gelbe Karte für den Borna Sosa, die hätte man, also die zweite gelbe Karte, die hätte er vielleicht stecken lassen können, besser. Ja, da bin ich bei ihm, ja, da muss man sagen, okay, Hut ab, dass er die Entscheidung wenigstens ein Stück weit revidiert, aber dass er bei dem Elfmeter bleibt oder bei dem nicht gegebenen Elfmeter vielmehr, fällt mir irgendwie ehrlich gesagt nichts mehr dazu ein, zumal der es ja auch den Videobeweis gibt in der zweiten Liga, wie wir alle wissen. Ne?
Genau, richtig, den gibt es und er hat wohl laut seiner Aussage den Robert Kempter in Köln angefunkt. Gesagt, schau dir das mal kurz an, waren das fußballtypische Bewegungen, passt das für dich? Und dann hat eben Kempter ihm zurückgespiegelt, ja, kann man wohl so laufen lassen. Daraufhin hat er sich's gar nicht erst angeschaut. Ja, und ich meine, muss man eigentlich eher die beiden in die Pflicht nehmen, also nicht nur Zweier, sondern auch Kempter. Ich meine, wenn ich da in diesem Keller sitze in Köln und habe irgendwie 37 Perspektiven, Slow-Mos, irgendwas, dann muss ich sehen, dass das ein Foulspiel ist. Und ich finde es im Gesamtkontext, ohne jetzt mal weiter auf Details der einzelnen Entscheidung einzugehen, einfach, ich fände es mal erfrischend, wenn diese Herrschaften, egal wer das jetzt ist, der da gepfiffen hat, wenn die mal in der Lage wären, einfach einen Fehler zuzugeben. Ja, ich meine, das würde, glaube ich, vieles, auch die Diskussionen, sag ich mal, die Hitzigkeit von Diskussionen ein bisschen runterfahren, wenn das Schiedsrichterwesen, ganz egal wer das jetzt ist, sich mal hinstellt und sagt, ja, wir haben da einen Fehler gemacht. Und das passiert halt in diesem Gesamtkontext, Videobeweis, kaum. Ja, und das führt meiner Ansicht nach oder trägt meiner Ansicht nach nicht dazu bei, dass sich da so ein bisschen auch Gemüter beruhigen, was diesen Gesamtkontext Videobeweis angeht, weil man hat ja Woche für Woche nicht nur bei VfB-Spielen solche Aufreger dabei und im Nachgang kann man sie einfach klar als Fehler definieren, die auf dem Platz oder in Köln dann gemacht wurden und stellt euch doch mal hin bitte und sagt, Leute, wir haben da einfach Mist gebaut, oder?
Fakt ist, der Videobeweis kann es eben keinem recht machen. Das ist jetzt auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben und die wollten in dem Fall das Spiel halt schnell machen. Die wollten nicht wieder hier eine Unterbrechung haben und zu sagen, jetzt lass uns das nochmal anschauen im Monitor. Die haben gesagt, komm, zack, weiterlaufen lassen, weil das ja auch ein Stück weit die Ansage ist von oben, ja, das Spiel nicht zu lange aufzuhalten und dabei ist jetzt das herausgekommen und wir sind am Meckern und der VfB ist auch am Meckern und ja, das ist so die Krux dieses Videobeweises.
Genau, es führt einfach nicht zu Verbesserung der Gesamtsituation. Das ist tatsächlich schade. Eine Verbesserung der Gesamtsituation hat sich auch in der ganzen Transferposse, muss man beinahe fast schon sagen, rund um Tasos Donis die letzten Tage nicht eingestellt, richtig?
Ja, plötzlich war er wieder da, ne, nachdem er seine Koffer schon gepackt hatte Richtung Italien, FC Genua. Zur Verhandlung aufgebrochen, Medizincheck wohl schon absolviert und ja, gestern war er plötzlich wieder auf dem Trainingsgelände am Mittwoch. Wir haben uns alle gewundert und ja, der Deal ist zunächst mal auf Eis gelegt, wenn nicht geplatzt. Gut möglich, dass er auch über den 2. September hier auf dem Trainingsgelände weilt und
Da bin ich tatsächlich gespannt, was sie machen, ja, denn Missintat hat da mehrfach schon im Gespräch anklingen lassen, ja, dann ist er entweder Teil der Gruppe oder Teil einer anderen Gruppe und dieser Halbsatz, der hinten an, der hat sich schon so, der fühlt sich so ein bisschen nach Trainingsgruppe 2 an irgendwie, ja, denn es ist ja offensichtlich, dass der Trainer Walter nichts mit ihm anfangen kann und auch nach seiner Rückkehr jetzt aus Genua hat er nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern hat im Kraftraum auf dem Laufband alleine Kilometer abgerissen, schön auf Fenster vor sich, ja, die Mannschaft, wie sie draußen trainiert und er muss da alleine laufen. Ich befürchte wirklich, dass sich der VfB da echt ein, sag ich mal, ein Problem ins Haus holt, sollte der Transfer bis zum 2. September nicht mehr funktionieren, weil man da einfach so diese permanente, ja, man hat einfach einen permanenten Diskussionsgrund, so, also man kann es auch natürlich irgendwie am faulen Apfel in der Truppe, wie auch immer man das auslegt oder ja, ich befürchte einfach, es könnte sich zu einem möglichen Problem auswachsen. Siehst du es ähnlich, oder?
Ja, Pablo Maffeo fällt einem da spontan ein. Auch Trainingsgruppe 2 mit einer Person, der da noch ein halbes Jahr seine Runden gedreht hat und dann doch irgendwie permanent für Unruhe gesorgt hat, wenn auch indirekt, aber die ständigen Berichte über den, was ist jetzt mit dem, was wird aus dem?
Genau. Ja, bleibt zu hoffen, dass sich bis Montagabend da noch was tut. Wir bleiben dran, ihr könnt es verfolgen. Ihr wisst ja, wir machen regelmäßig Werbung dafür, für unseren Transfer-Ticker auf sdn.de und in der MeinVfB-App, wo also regelmäßig, teilweise stündlich Updates laufen, wo wir unsere Erkenntnisse, auch wenn es manchmal nur kleine Erkenntnisse sind und kleine Fortschritte oder Bewegungen in Sachlagen, die werden wir da kommunizieren oder kommunizieren wir da. Da seid ihr also, was den Informationsgehalt angeht, bestens aufgehoben. Wie ist denn unser Informationsgehalt, was Santi Akkachsiba angeht? Der nächste Wechselkandidat, der sich so die letzten 48 Stunden ein bisschen rauskristallisiert hat.
Der Santi, der hat ja schon vor einigen Monaten nach dem Abstieg eigentlich durchklingen lassen, dass er sich nicht zwingend als Zweitligaspieler sieht. Der hat da ganz mit offenen Karten gespielt. Der hat gesagt, er will in Argentinien Nationalspieler werden dauerhaft und das ist natürlich schwer mit dem VfB. Und er fühlt sich wohl hier, glaube ich, der hat grundsätzlich kein Problem, aber ja, wenn es jetzt dann auch noch so kommt, wie es gekommen ist, nämlich dass er erstmal keine übergeordnete Rolle mehr spielt in der ersten Mannschaft, in Aue 90 Minuten auf der Bank, also da kommt jetzt natürlich eins zum anderen. Angebote kommen auch, BT Sevilla ist wohl im Gespräch und da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn der noch die letzten Tage hier erlebt in Stuttgart und nächste Woche nicht mehr da ist.
Ja, das ist leider so, auch wenn das viele Fans wahrscheinlich sehr bewegen wird, weil er ist natürlich ein Publikumsliebling. Ja, er ist allein schon durch seine Spielweise natürlich jemand, den die Fans mögen. Aber eben auch, er steht dafür eine Spielweise, die Team Walter so gar nicht begeistert, denn sonst hätte er ihn nicht auf diese Achterrolle gepackt, die Santi gar nicht schmeckt. Sechs ist Ata Carrasso, der da einfach die, sag ich mal, die Hosen anhat. Da gibt's hinter ihm vielleicht noch ein Backup-Position zu besetzen, aber wenn der fit ist, wird er spielen. Und das ist natürlich nicht was, was auch noch dem VfB blühen könnte bis Montagabend. Betis Sevilla, das ist unser Wissensstand, ist verbrieft, dass da was vorliegt. Obwohl die Spanier, sag ich mal, nicht unbedingt finanziell auf Rosen gebettet sind. Ja, sie haben sich jetzt auch erst Nabil Fekir gekrallt von Olympique Lyon, also ein Spieler, der sehr viel Geld verschlingt. Und aber Betis ist eben auch so eine Mannschaft in Spanien, die seit Jahren versucht, ganz oben wieder reinzukommen, seit Jahren so ein bisschen Mittelmaß spielt. Andererseits aber auch eine Mannschaft, die für Fußball steht, wo Santi gut dazu passt. Das heißt, wir sind eher defensiv unterwegs, schalten schnell um und da ist er natürlich mit seinem, sag ich mal, ja, Kernkompetenzen, Balleroberung, Mittelfeld aufräumen, ist er da gut aufgehoben. Auch da, wie gesagt, wir verweisen auf den Transferblock, auf den Transferticker, der bis Montagabend noch auf Hochtouren läuft und wir halten euch so schnell es geht dort auf dem Laufenden, was diese beiden Personalien angeht. Vor diesem Gesamtkontext ist es aber auch gar nicht so verwunderlich, dass Sven Mislintat auf unsere Anfrage, ob wir denn mal mit ihm sprechen könnten, ob er ein Fazit ziehen möchte zu der Phase, bis er da eher, sag ich mal, defensiv unterwegs war, weil eben noch so viel passieren kann und ist eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass auch noch was passieren wird, wenn der sportlich Verantwortliche sagt, lass uns mal da lieber am Dienstag drüber reden. Ne?
Ja. Das ist eigentlich ein Klassiker. Das Interview zum Ende der Transferperiode war in der Vergangenheit nie ein Problem, mit einem VfB-Sportchef darüber zu reden. Sven Mislintat ist eigentlich ja auch total offen bisher gewesen für uns. Ja. Ja, das war eigentlich eine super Zusammenarbeit bisher, aber jetzt hat er diese Woche geblockt und das hat sicherlich seine Gründe.
Ja, interessant. Nochmal in dem gesamten Themenaspekt jetzt ist auch die Aussage, die er mehrfach schon getroffen hat und die für mich dann auch immer noch steht. Wenn wir solche Spieler abgeben, die gewisse Rollen spielen, ja, und die eine gewisse Bedeutung haben in unserem Kader, dann tun wir das, je näher die Transferphase rückt, oder das Ende der Transferphase rückt, nur dann, wenn wir finanziell dafür gut entlohnt werden und B, wenn wir schon eine Alternative in der Hinterhand haben. Das ist natürlich auch nochmal was Interessantes, ja, ob dann wirklich nochmal Spieler kommen werden, wenn sie diese beiden abgeben werden. Wir werden es erleben, wir werden drüber berichten, drüber schreiben. Die nächsten paar Tage werden heiß, nicht nur wegen dem Spiel in Bochum, das dann am Montagabend ansteht. Nächster Themenblock, kurz knackig, wir wollen das immer jetzt mit drin haben in der Sendung, sind die U-Mannschaften des VfB Stuttgart, also U21, U19 und U17. Gregor, wie sehr bist du da im Thema, was diese Mannschaften angeht?
Ganz ehrlich, U17, U19 nur so am Rande, die U21, die beobachte ich schon, ja, da bin ich ein bisschen mehr im Bilde, ich hatte kürzlich mit Jan Kliment gesprochen, der mir da auch ein paar Einblicke geben konnte zur sportlichen Situation, ja.
Was sagt er denn? Erzähl.
Der sagt, also aus seiner Sicht ist es natürlich keine befriedigende Situation. Da ist man als Bundesligaspieler hier angetreten in Stuttgart, war dann lange verletzt, ausgeliehen. Ihr kennt die Geschichte alle, muss jetzt in der zweiten wieder sich ein bisschen hochstrampeln, tut sich da aber schwer, weil er auch, das ist jetzt mir hängen geblieben aus diesem Gespräch, eben sagt, in der zweiten Mannschaft will halt jeder, letztlich guckt jeder nur nach sich, will selber glänzen, um einen guten Eindruck zu machen bei den Sportchefs. Und da ist es natürlich schwer, mannschaftlich was zu erreichen und mannschaftliche Geschlossenheit hinzubekommen und entsprechend auch dann in der Liga erfolgreich zu sein. Und man hat ja jetzt gesehen, die ersten Ergebnisse waren so lala. Also es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, mit der Mannschaft da wieder aufzusteigen, wie sie es eigentlich vorhaben.
Ja, mehr rund um den Aspekt Jan Kliment werdet ihr die Tage lesen. Gregor arbeitet an dem Stück, hat wie gesagt sich mit ihm getroffen, ausführlich gesprochen. Da gibt's bald was zu lesen auf stuttgarternachrichten.de und in der Mein VfB App. Ja, letztes Ergebnis war ganz okay. Pokal 5-1 gegen Biberach auswärts gewonnen, sind da jetzt also im Achtelfinale. Am Samstag steht ein Heimspiel an gegen Rielasingen Aalen, 14 Uhr im Schliensstadion. Also wer hingehen möchte, kann das gerne tun, um sich so ein bisschen warm zu grooven für das Profispiel am Montagabend. Die U17, da gibt's gerade gar nicht viel zu sagen. Die haben jetzt durch die Länderspielpause eben auch Pause in der Liga, stehen auf dem zweiten Platz und werden am Samstag jetzt nochmal auswärts in Darmstadt ein Spiel bestreiten, aber stehen ja dann vor einer Pause von 2 Wochen. Das Ganze gilt auch für die U19. Die haben noch am ein Pokalspiel am 31.8. auswärts, wo weiß ich gar nicht, und stehen in der Liga auf Rang 4, haben 8 Punkte, 2 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, eigentlich sauber gestartet, aber vielleicht ein bisschen unter der eigenen Erwartungshaltung. Die haben auch Pause bis zum 14. September. Pause, Gregor, hat auch Robin Dutt.
Ja? Knallauffall.
Knallauffall. Erinnert euch vielleicht noch in der Sendung, in der wir eingestiegen sind, nach der Sommerpause, habe ich so ein bisschen erzählt aus dem Trainingslager, und die Bochumer, die waren ja auch in der Gegend da am Bodensee auf der deutschen Seite, haben dann mal ein Testspiel gegen St. Gallen gemacht, das habe ich mir abends angeschaut, und ich bin danach irgendwie so weggelaufen oder habe mir so Gedanken gemacht, also ob denen so bewusst ist, dass sie in 3 Wochen um Punkte spielen, das hat man da nicht gesehen bei dem Testspiel gegen St. Gallen. Ja. Und jetzt kam es eben so, dass dann der VfL, die Entscheider, dann wohl gesagt haben, nach einer relativ emotionalen Sitzung, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass wo Dutt wohl auch sich selbst in Frage gestellt hat, dass man sagt, jo, mach mal ohne dich weiter. Wie siehst du da den Sachverhalt? Ist schon das zweite Spiel in Folge jetzt, wo der VfB gegen die Mannschaft antritt, wo der Trainer
richtig,
vorher irgendwie...
Richtig, ja. Wobei das für den VfB keine Ausrede darstellen darf natürlich, ne? Als Favorit, der auch ist gegen Bochum. Ja, Bochum, da geht es scheinbar drunter und drüber, bekommt man auch immer nur so aus der Ferne mit. In der zweiten Liga ist man nicht so nah dran. Wir haben jetzt die Tage gesprochen mit ihm und er hat uns ein bisschen eingeordnet und sagt, das ist natürlich auch Bochum auch ein schwieriges Pflaster. Ein bisschen wie VfB, da gibt es 1000 Gremien, da gibt es Vereinsbeiräte, Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsräte, und da in dieser Gemengelage hat er sich dann letztlich auch schwer getan und dann verfangen, ja, mit seiner Rücktrittsankündigung. 2 Tage später war er dann raus und ja, die haben eben auch Probleme wie viele andere Clubs, die haben wenig Geld. Wenn es sportlich mal nicht läuft, wie jetzt die ersten 4 Spieltage, dann ja, endet es dann oftmals in so einem Fiasko.
Offensichtlich hat man aber trotzdem Geld genug, um noch Abfindungen zu bezahlen, ne? Aber naja, es ist noch kein neuer Trainer gefunden. Hat er da vielleicht dich auch noch ein bisschen so reinblicken lassen, wie es da mit der Nachfolgersuche für ihn selbst läuft? Hat er da ein bisschen interner erzählt?
Er hat keine Namen genannt. Wir wissen ja alle, wer gehandelt wird, ne? Unser altbekannter Hannes Wolf, der Bochumer, der aber auf jeden Fall nicht am Montag auf der Bank sitzen wird. Also so viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Wenn, dann passiert es in der anschließenden Länderspielpause. Er hat nur eben angekündigt, dass, oder angedeutet, dass es sehr schwierig ist, in Bochum zu arbeiten und da sehr viel mächtige Patriarchen und Lokalgrößen da mitreden in dem Verein, und deswegen wird da auch eine Neuverpflichtung, glaube ich, da werden viele Mitentscheider ein Wörtchen mitreden wollen.
Wäre dann auch so eine Geschichte gewesen, wo dann die klassische Reporterfloskel kommt, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ne? Erstes Spiel von Hannes Wolf für den VfB in Bochum, in seiner Heimatstadt, 1-1 ging es damals aus. Waren wir beide oben, erinnerst
richtig,
du dich?
Richtig.
Eine Hardcore-Fahrt war das irgendwie. Freitag einmal quer durch die Republik, abends in Bochum gespielt und nachts wieder zurück. Da waren wir auch danach bedient und wussten ganz genau, was wir eigentlich... Ja, auf der Uhr hat, nee, also an der Linie stehen werden am Montag auch 2 Leute mit VfB-Vergangenheit, nämlich Heiko Butcher, der mal hier beim VfB 2 gespielt hat, wenn auch nur kurz, und Oliver Barth, auch lange Jahre hier im Stuttgarter Umfeld Spieler bei Kickers, beim VfB in der Jugend, dann später Co-Trainer beim VfB 2 und jetzt eben zu Dutt gewechselt, schon gar nicht so lange her. Und die beiden, die werden dann da wahrscheinlich am Montagabend in der Mercedes-Benz Arena an der Linie stehen. Wollen wir mal noch ein bisschen so aufs Sportliche blicken. Als allererstes hören wir jetzt mal rein, was unser Experte erzählt.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Es scheint ganz so, als hätte sich mittlerweile ein Trend entwickelt, wie die Mannschaften als Gegner des VfB taktisch auftreten. Der besteht nämlich darin, dass die Mannschaften immer öfter sich hinten reinstellen, mehr oder weniger. Also einem tiefen Mittelfeldpressing verteidigen und dem VfB den Ball überlassen. Das haben jetzt die letzten 3 Gegner in unterschiedlicher Form so gemacht, mit Hansa Rostock, mit St. Pauli und Erzgebirge Aue. Und das durchaus mit Teilerfolgen. Also der VfB hat sich zumindest in allen 3 Spielen relativ schwer getan nach vorne. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt. Und eine Erklärung könnte sein, dass das System des VfB schon darauf ausgerichtet ist, sehr flexibel zu sein. Also man kann ja zum Beispiel auch sehr gut kontern in dem System. Der VfB hat ein gutes Pressing zum Beispiel. Und mit den ganzen Bewegungen und Rochaden im Spielaufbau findet man auch relativ unabhängig davon, was der Gegner so vorhat, eigentlich immer ganz gute Lösungen. Und das System bringt da eigentlich relativ viel unter einen Hut. Nur das Problem ist eben, wenn dann ein Gegner dafür sorgt, dass man sich ständig der gleichen Situation gegenüber sieht, also zum Beispiel in einem tiefen 4-4-2 oder 5-4-1 Block, dann kann man eben diese Vielseitigkeit nicht mehr so richtig in die Waagschale werfen. Und dann geht es eben vielmehr darum, einen Gegner ganz systematisch und gezielt auseinanderzunehmen und dafür vielleicht auch gezielte Anpassungen an den Gegner benötigt. Und die gab es jetzt eben noch nicht so im großen Maßstab. Ein anderer Ansatz könnte sein, dass man vielleicht ein bisschen weniger versucht, den Ballbesitz zu erzwingen, phasenweise vielleicht ein bisschen tiefer verteidigt. So hat man übrigens auch im Auftaktspiel gegen Hannover die beiden Tore gemacht, nämlich in der Phase, wo man eben nicht den Gegner hinten reingedrängt hat, sondern eben selber ein bisschen tiefer stand, den Gegner hat kommen lassen und dann auch in Kontersituationen gekommen ist. Und das zeigt ja auf jeden Fall, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wie man das Problem angehen kann.
Das war Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte bei Twitter unter @VfB-taktisch unterwegs und bei uns jede Woche in der Sendung mit so einer kleinen Analyse zur Lage der Nation, was das Taktische angeht beim VfB. Und er zeigt eigentlich so ein bisschen auf, was man tun könnte in Bad Cannstatt, um eben diese Misere, die auch beispielsweise Dirk, einer unserer Hörer, der am Anfang zu hören war, angesprochen hat. Wenn der Bus da geparkt wird, hat der VfB gerade relativ wenig Möglichkeiten, diesen Bus zur Seite zu schieben oder das ganze Defensivkonstrukt zu knacken. Wie erwartest du Bochum am Montagabend? So, oder?
Mit einem stabilen 5-4-1-System, sage ich mal.
Ja, du hast jetzt auch wenn du jetzt eine Weile raus hast, hast du auch das ein oder andere Spiel gesehen, denke ich mal, vorm Fernseher und jetzt eben Aue live. Es ist schon, glaube ich, keine Frage, dass der VfB aktuell mehr Probleme hat, als ihm lieb ist, solche Marschrouten, die gegnerische Trainer fahren und solche Matchpläne irgendwie zu bespielen, oder?
Ja, das ist richtig. Also das Aue-Spiel war das erste, das ich jetzt live im Stadion wieder gesehen habe, seit Union Berlin. Ja. Und da dachte ich, hoppla, so furchtbar viel verändert hat sich ja gar nicht. Das war auch so ein Spiel, da wurde viel gerannt, viel gekämpft, viel Ball besitzt, aber letztlich keine Torgefahr, geschweige denn Tore. Und das hat mich jetzt ein bisschen ernüchtert, das Spiel zu sehen, dass man eben doch so Probleme hat gegen eine, ja, ich sag mal, bestenfalls durchschnittliche Zweitliga-Elf, die vor allem kämpft und nochmal kämpft. Das sind einfach die entscheidenden Momente, die fehlen da vorne drin. Ja, den Ball ein bisschen schneller laufen zu lassen, um dann auch einmal diesen Raum zu haben. Und da hilft es auch nichts, wenn man dann hinterher auf den Schiedsrichter schimpft.
Nee, gar nicht. Also das ist eh was, glaube ich, der VfB jetzt die nächsten Wochen tunlichst vermeiden sollte, nämlich sich mit irgendwelchen Offiziellen oder Schiedsrichtern oder sonst wie anzulegen. Weil ich glaube, da steht man jetzt schon auf so einer Art Blacklist. Ja? Nicht zuletzt wegen Tim Walters Rede. Ist, glaube ich, schwierig. Das sollte man tunlichst vermeiden, meiner Ansicht nach. Ja, es ist, also was ich interessant finde, ist, du hast halt in der Vorbereitung ganz andere Sachen gesehen, aber eben gegen Mannschaften, die andere Ansätze gefahren haben, die mitspielen wollten, die für sich selbst proklamiert haben, wir wollen hier das Spiel machen. Und dann lief das, weil eben Räume da waren, sehr gut. Ich fand, Walter hat es eigentlich, sag ich mal, von der Anlage her gegen Aue nicht schlecht gemacht. Er hat vorne auf die Ochsen verzichtet und mit Gonzales und Klimovic eher zwei wendige Leute, schnelle Leute, die eher Tiefe eben bringen, dir in ein Spiel eingesetzt. Andererseits sind die beiden halt auf eine Fünf-Mann-Wand gelaufen und da war halt gar nicht so viel Platz. Also es wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie sie damit zukünftig umgehen. Was ich auch noch irgendwie interessant fand, war der Aspekt, den einige Spieler im Nachgang hervorgehoben haben, die eben alle gesagt haben, also von der Kontrolle her, was die Spielkontrolle angeht, war es unser bestes Spiel diese Saison. Wie bewertet man solche Aussagen und wie bewertest du diese Aussagen?
Ja, das war, um nochmal kurz auf deine Vorbereitung einzugehen. Wir haben schon viele tolle Vorbereitungen gesehen und dachten, hoppla, das wird eine super Saison. Ja, und genau, also richtig, nur so viel dazu. Aber das mit dem besten Spiel, das die Spieler gesehen haben wollen, auch Sven Mislint hat ja von einer herausragenden Mannschaftsleistung gesprochen, hoppla. Ja. Das war vor allem auf das St. Pauli-Spiel die Woche davor bezogen, als sie ja da ständig in die Konter gelaufen sind. Und das haben sie zumindest unterbunden. Also da haben sie dahingehend einen Fortschritt gemacht. Ja. Es war ein Fortschritt, aber ja, eben müssen, noch nicht der Durchbruch.
Es müssen mehrere kommen, es muss ein Durchbruch kommen. Auch ich habe letzte Woche ja die Frage gestellt, wann macht der VfB diesen nächsten Schritt, diesen Sprung, den er braucht, um dann wirklich dieses Spiel, das Tim Walter sehen will, das er vorgibt, dann auch nicht nur mit, sag ich mal, soliden Gesamtleistungen, sondern eben auch mit Toren und vor allem dann mit Siegen zu unterfüttern. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Personal diese Woche. Also ich habe zwei Trainingseinheiten gesehen. Da war zwei Spieler, die wichtig sein könnten am Montag, noch nicht so wirklich ins Mannschaftstraining inkludiert, nämlich Mario Gomez und der Kapitän Marc-Oliver Kempf. Wissen wir da mehr als die Trainingseindrücke? Was meinst du, stehen die beiden zur Verfügung am Montag oder muss man da einfach, wir nehmen ja jetzt am Donnerstagmorgen auf, muss man vielleicht einfach auch die PK nochmal abwarten, die am Freitag jetzt ist?
Ja, es sind ja noch ein paar Tage hin, ein paar Trainingseinheiten und...
Ja, andererseits hat es natürlich der Kollege Phillips hinten drin nicht schlecht gemacht, also der quasi den Kämpfer ersetzt hat. Kann man von bisher einem sehr, sehr soliden Einstand sprechen, den der Engländer da hinlegt, richtig?
Der hat einen richtig starken Auftritt hingelegt, hat auch, glaube ich, die besten Noten bekommen von uns und auch von unseren Lesern. Das war wirklich...
War Player of the Match, genau.
Absolut, ja. Und ja, aber ich denke, auch ein Marc-Oliver Kempf ist zu ersetzen, ein Mario Gomez ist zu ersetzen. Also mit diesem Kader dürfte da eigentlich jetzt nicht irgendwie, ja, dürfte man nicht hadern wegen zwei Verletzten und ja.
Gehen wir mal noch ein paar Tage nach vorne, Gregor. Angenommen, der VfB verliert dieses Spiel jetzt nicht. Im Idealfall gewinnt das. Dann hätte er alle seine Heimspiele gewonnen, hätte auswärts nicht verloren, also immer gepunktet. Geht damit in die Länderspielpause. Ja, 10 Tage Zeit. Lass mal den legendären 3-Ligen-Cup mal außen vor. Ja, noch ein bisschen was zu justieren. Wollen wir mal das tun, was Misslintat uns verweigert hat und das Ganze schon so ein bisschen bewerten. Man kann doch aber eigentlich schon von einem soliden Saisonstart sprechen, oder? Wenn der VfB da hinlegt.
Solide trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht zu erwarten, dass der VfB die Gegner da spielerisch auseinandernimmt. Das war vor 3 Jahren schon der Fall. Da gab es ein paar wenige Spiele, wo mal ein Gegner auseinandergebrochen ist, wo es mal ein klares 3-0 oder 4-0 gab, aber die meisten Spiele waren eng umkämpft und ich bin mir relativ sicher, dass das auch sich durch diese Saison fortsetzt. Nichtsdestotrotz erwarten, glaube ich, alle, auch die Zuschauer, irgendwann ein bisschen einen spielerischen Fortschritt.
Kannst du sie verstehen? Also es gibt da, wir gucken ja auch täglich beispielsweise in die sozialen Netzwerke und da zumindest in den Tagen rund um die Spiele oder nach den Spielen vor allem liest man dann schon so das eine oder andere, was man als, sag ich mal, Unzufriedenheit deuten könnte mit der Gesamtsituation. Kannst du die Leute verstehen oder würdest du sagen, hab ein bisschen mehr Geduld?
Ja, gehört doch dazu. Also meckern ist ja irgendwie Teil des auch des Fangeschäfts und also wenn irgendwann mal nicht mehr gemeckert wird und dann sind wir irgendwo bei Bayern München. Also ich glaube, das ist doch irgendwie alles noch im Rahmen, was die Fans auch irgendwie da so an Vorbehalten oder an Kritikpunkten äußern, ja.
Wir werden es erleben. Bin sehr gespannt, was da am Montagabend passiert. Ich persönlich werde versuchen, auf Sardinien irgendwo einen Livestream einzufangen und ja, verabschiede mich so jetzt ein bisschen in meinen ersten richtigen Urlaub in diesem Jahr. Wir wollen aber noch ganz kurz, bevor wir dann mit dieser kurzen, knackigen Sendung heute fertig sind, einen Jingle abfahren.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Ich habe letzte Woche die Mein VfB Fangfrage gestellt. Wir werden ja unterstützt von Krombacher. Wisst ihr, es gibt immer so ein VIP-Paket zu gewinnen vom Exklusivsponsor des VfB Stuttgart. Da gibt's also 2 Karten, Haupttribüne, Parkkarte, Zugang, VIP-Bereich mit allem drum und dran vor und nach dem Spiel. Ich habe die Frage gestellt, im Kader des VfL Bochum sind einige ehemalige zu finden. Dutt, jetzt nicht mehr, Butcher, Barth, vorher auch angesprochen, Stefano Celozzi, der auch da im Kader steht. Und es gibt aber einen weiteren Spieler, der mal beim VfB in der Jugend war, es da nicht gepackt hat und dann über, sag ich mal, den zweiten Bildungsweg mittlerweile dann hat auch sogar mal Erste Liga gespielt, jetzt wieder in der zweiten Liga angekommen ist. Wer ist es? Gregor, du hast natürlich gerade aufs Blatt geguckt, aber hättest du die Frage beantworten können?
Ich bin blank, nee, hätte ich nicht.
Simon Zoller. Simon Zoller war gesucht. Er hat tatsächlich mal in der Jugend, in der U17, anderthalb Jahre, glaube ich, beim VfB gespielt, ging dann weiter über Kaiserslautern und wo der schon überall war, haben nicht so viele Leute gewusst, wie ich das gedacht habe. Ich sehe das ja immer anhand der, sag ich mal, Einsendungen, die reinkommen, der Gewinnspielteilnahmen. Das waren dieses Mal nicht so viele wie sonst, waren nur so, war dreistellig, aber gering dreistellig. Und ja, insofern gibt es mir so ein kleines befriedigendes Gefühl, eine ordentliche Frage gestellt zu haben. Gut, Gregor, herzlichen Dank. War kurz und knackig heute. Ja. Ab nächster Woche ist Chris Pavlic wieder hier und übernimmt dann mit den Kollegen und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Gast in den nächsten 2-3 Wochen. Ich sag danke an euch da draußen für eure Teilnahme. Ja, wie gesagt, die Soundeinspielung haben wir anfangs schon gebracht, aber auch so, wie ihr euch beteiligt gerade in den sozialen Netzwerken. Wie ihr da kommentiert, was für eine Diskussionskultur da herrscht und auch, und das möchte ich noch ganz am Schluss erwähnen, wie dieser ganze Gesamtkontext rund um diesen VfB-Fan gerade abläuft, der Dennis Schäffler aus Reutlingen, der schwer krank ist, für den also als ein Spendenaufruf gibt im Netz, der unfassbar viele Leute bewegt, wo da, glaube ich, in den letzten Tagen kam da über 10.000 Euro zusammen für den schwer kranken jungen Mann. Finde ich sehr bewegend, finde ich sehr gut, wie da die Fanszene zusammenhält. Ihr könnt auch da wiederum bei uns in der App und auf scn.de Artikel dazu finden, wo ihr so ein bisschen abgeholt werdet zu diesem Sachverhalt rund um Dennis und wo ihr euch natürlich auch, wenn ihr das wollt, beteiligen könnt an der Spendenaktion. Das war's für heute. Ich bin raus. Gregor, herzlichen Dank.
Bis dahin, schönen Urlaub.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Hört da den Chris und die anderen Kollegen an. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.